Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Mit Spannung und Anspannung war der heutige Tag in Berlin erwartet worden. Das neue Infektionsschutzgesetz wurde in Bundestag und Bundesrat besprochen und beschlossen. Im Bundestag gab es dabei lebhafte verbale Auseinandersetzungen zwischen den Abgeordneten. Auf der Straße wurde es leider deutlich körperlicher, nachdem die Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen frühzeitig durch die Polizei aufgelöst wurde. Über die Ausschreitungen sprechen wir mit Jörg Radek, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. In den letzten Monaten seiner Amtszeit als Präsident wird Donald Trump seit dieser Woche wieder deutlich aktiver. Doch seine Pläne, die Truppen aus Afghanistan und dem Irak abzuziehen, sorgen im In- und Ausland für Stirnrunzeln. Später schauen wir noch auf die EU, wo Ungarn und Polen nach der Blockade des Haushalts jetzt schriftliche Unterstützung von Slowenien bekommen haben. Immer wieder hatten Gerichte in den vergangenen Wochen Corona-Bestimmungen gekippt mit der Begründung, die bisherige Generalklausel, die reiche nicht mehr als Rechtsgrundlage aus. Eine Neufassung war schon länger geplant, heute wurde darüber im Bundestag abgestimmt. Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier würden gerne mehr einbezogen werden, wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Die Regierung wiederum versichert, durch das neue Gesetz müssten sämtliche Maßnahmen regelmäßig besser begründet werden. Vieles sollte neu geregelt werden, von der Maskenpflicht bis hin zu Gastronomieschließung. Und die Debatte nahm den erwartet hitzigen Verlauf, wie Gudula Geuter berichtet.
Es ist eine Debatte, in der sich die erste Rednerin bemüßigt sah, zu erklären, worum es gerade nicht geht im neu gefassten Infektionsschutzgesetz. Angesichts der teils wütenden Kritik betonte die CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Mark:
Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Gesetz so missverstanden wurde. Mit § 28 Infektionsschutzgesetz weiten wir gerade nicht den Handlungsspielraum der Regierung aus, sondern wir engen ihn ein.
Tatsächlich ist Kern des Gesetzes, dass der Bundestag konkretere Vorgaben für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz macht. Statt der bisherigen dürren Generalklausel, auf denen die Verordnungen der Länder bislang beruhen, zählt nun das Gesetz selbst 17 Maßnahmen auf, von der Maskenpflicht über Betriebsschließungen bis hin zum Verbot von Kulturveranstaltungen. Wann welche Maßnahmen konkret erlassen werden können, regelt das Gesetz nicht. Es nennt aber Stufen des Infektionsgeschehens, die unterschiedlich starke Eingriffe ermöglichen. Außerdem, so betonte der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner,
die Maßnahmen können von den Ländern nur so lange ergriffen werden, wie die epidemische Lage gilt. Und die Länder müssen sie befristen auf 4 Wochen grundsätzlich und müssen sie auch begründen.
Und Manuela Rothmann von den Grünen lobte:
Unter allen Umständen muss in Zukunft ein Minimum an sozialen Kontakten gewahrt bleiben. Der besondere Verfassungsrang von Kunst und Kultur wird anerkannt.
Das Gesetz bekomme keinen Schönheitspreis, trotzdem sei es ein Fortschritt. Von den 4 Oppositionsparteien stimmten am Ende nur die Grünen zu. FDP und Linke forderten mehr Beteiligung des Bundestages, die FDP vor allem durch konkretere Vorgaben im Vorfeld, wie sie die Partei in einem eigenen Gesetzentwurf formuliert hat. Fraktionschef Christian Lindner:
Wir, das Parlament, können in einer dynamischen Lage nicht täglich neu beurteilen. Aber wir können und wir müssen die Entscheidungen der Regierungen lenken und ihnen klare Leitplanken geben, wenn in Grundrechte eingegriffen wird.
Jan Korte forderte für die Linkspartei:
Jeder Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, die so bitter erkämpft worden sind, die so unser Fundament ist, dass wir uns hier streiten können, bedarf der Debatte und Zustimmung oder Ablehnung des Bundestages. Und genau das ist nicht vorgesehen.
Die AfD übte Fundamentalkritik. Fraktionschef Alexander Gauland gab vor, Vorboten einer smarten Gesundheitsdiktatur zu sehen. Und Bernd Baumann wählte die Formulierung:
Die heutige Gesetzesvorlage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht mehr gab.
Carsten Schneider, SPD, warf ihm vor, darin klinge das Schlagwort vom Ermächtigungsgesetz an.
Wenn Leute wie Sie mit solchen geschichtlichen Parallelen spielen, Sie diskreditieren nicht nur unsere Demokratie, sondern Sie machen sie verächtlich, und genau das wollen Sie.
An die AfD gewandt betonte Gesundheitsminister Jens Spahn:
Debatte ist nötig, Kontroverse ist nötig, aber doch nicht unerbittlich und voller Härte, sondern so, dass wir zusammenbleiben. Zusammenhalt ist das, was dieses Land am meisten braucht in dieser Pandemie.
In einem ungewöhnlichen Eilverfahren passierte das Gesetz am Nachmittag auch den Bundesrat, der eigens zusammengekommen war mit 49 der insgesamt 69 Stimmen.
Und während im Bundestag debattiert wurde, wurde unweit davon gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Schon bei vergangenen Demonstrationen war es konstant zu Verstößen gegen die Corona-Hygieneauflagen gekommen. Und auch heute musste die Demo durch die Polizei vorzeitig aufgelöst werden. Doch vorher und auch lange nach der offiziellen Auflösung machten die Demonstrantinnen und Demonstranten ihren Unmut deutlich. Claudia van Laak.
So brüllen sie es am Mittag in Richtung Bundestag, wo die Parlamentarier gerade über das Infektionsschutzgesetz debattieren. Sie tragen blaue Fahnen mit weißen Friedenstauben, rote Pappherzen, aber auch Transparente, auf denen Angela Merkel, Olaf Scholz, Christian Drosten in Sträflingsuniform abgebildet sind. In den Händen halten diese ein Schild mit der Aufschrift »Schuldig«.
Weil ich gegen das Ermächtigungsgesetz bin. Das, was heute beschlossen werden soll, ist vergleichbar.
Wir haben schon ein Masernschutzgesetz und dieser Masernimpfstoff hat gravierende Nebenwirkungen. Das, was jetzt als Gesetz kommen soll, ist noch viel schlimmer.
Die Corona-Lage ist von meiner Ansicht nach bloß ein Vorwand, um diese Aktion mit dem Gesetz durchzuziehen.
Das Grundgesetz wird durch eine Art Ausnahmezustand ausgehebelt.
Neben Impfgegnern und Anhängern von Verschwörungsideologien sind auch handfeste Rechtsextremisten und Holocaust-Leugner unter den Demonstranten. Der Ex-AfD-Politiker Andreas Kalbitz ist dabei, genauso wie der sogenannte Volkslehrer, ein früherer Berliner Grundschullehrer, der rechtskräftig aus dem Schuldienst entlassen wurde und weiter antisemitische sowie volksverhetzende Videos postet. Die Polizei erinnert zunächst über Lautsprecherwagen an die Einhaltung der Auflagen, Abstand halten und Masken tragen.
Um einen friedlichen und ordnungsgemäßen Verlauf ihrer Kundgebung zu garantieren, wird die Polizei Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit der SARS-CoV-Infektionsschutzverordnung ahnden und ordnungswidrig handelnde Personen festnehmen.
Doch die Festnahmen Einzelner ändert nichts. Die Stimmung wird zunehmend aggressiv. Niemand trägt eine Maske. Die Polizei erklärt die Demonstration von mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern für beendet. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
Es geht darum, bei den aktuellen Zahlen, darum einzig und allein auch nur, dass diese Menschen, die ihre Meinung deutlich machen wollen, ihre Masken aufziehen. Und dann können Sie Ihre Meinung kundtun. Wir sind als Polizei neutral. Aber bei den aktuellen Infektionszahlen können wir es nicht akzeptieren, dass hier so viele Menschen ohne Masken dauerhaft zusammenstehen.
Die Polizei bringt zwei Wasserwerfer in Stellung zwischen Brandenburger Tor und Bundestag. Nach dreimaliger vergeblicher Aufforderung seitens der Polizei, den Platz zu verlassen, gibt der Einsatzleiter den Befehl, Wassermarsch. Von oben ergießt sich der Strahl über die Demonstranten. Die antworten mit einem Pfeifkonzert, mit dem Zünden von Böllern und Rauchbomben.
Der Beitrag von Claudia van Laak. Über 2000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz. Es kam zu vorläufigen Festnahmen während der Proteste in Berlin. Die Polizei hatte die Kundgebung aufgelöst und danach alle Hände voll zu tun. 9 Beamte wurden verletzt, Demonstranten schmissen mit Steinen, Böllern und Flaschen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Ein turbulenter Tag in Berlin. Und wir sprechen darüber mit Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Potthoff.
Herr Radek, welche Bilanz ziehen Sie denn nach diesem ereignisreichen Tag?
Also nächstes Mal bin ich sehr dankbar, wie die Berliner Polizei mit den Unterstützungskräften aus anderen Ländern und von der Bundespolizei diese sehr komplizierte Lage, die der Veranstalter zu verantworten hat, gemeistert hat. Meine Gedanken sind natürlich auch bei den verletzten Kolleginnen und Kollegen. Aber wir haben da als Polizei gezeigt, wie professionell wir so eine Lage bewältigen können und mit wie viel Fingerspitzengefühl, mit wie viel Sensibilität und Empathie solch eine Lage bewältigt werden kann.
Man hat ja jetzt auch Bilder gesehen, die, sage ich mal, auch andere Sachen mutmaßen lassen. Wenn man sieht, Wasserwerfer wurden eingesetzt, Pfefferspray, Hunde, fast 200 vorläufige Festnahmen. Was hat denn Ihrer Meinung nach das Ausmaß dieses Polizeieinsatzes gerechtfertigt?
Gerechtfertigt ist dieser Einsatz durch das Verhalten des Veranstalters, der eine Veranstaltung anmeldet, das haben wir häufiger schon in diesem Jahr gehabt, als eine Provokation, entweder zu einem historischen Datum, an einem historischen Ort. Nun ist das Brandenburger Tor immer auch für Veranstalter ein interessanter Ort, aber auch in der Art und Weise, wie der Veranstalter vorgeht. Er hat ja gar nicht vorgehabt, sich an die Vorlagen zu halten. Das heißt also, Tragen von Masken, Einhalten von Abstandsgeboten, die sind vorsätzlich unterlaufen worden. Und da war es nur richtig und konsequent, dass diese Versammlung aufgelöst wurde und dass diese Auflösung auch konsequent umgesetzt wurde.
Sie haben es schon angesprochen, das gab es in den letzten Wochen immer wieder, diese Demonstrationen, wo man schon damit gerechnet hat, dass hier gegen die Auflagen verstoßen wird. Hätte man unter diesen Vorzeichen die Demonstration heute überhaupt genehmigen dürfen?
Der Genehmigungsvorbehalt bei Versammlungen ist gekennzeichnet, dass die Polizei zunächst erstmal die Versammlungsfreiheit durchsetzen soll. Im Rahmen der Versammlungsfreiheit soll es möglich gemacht werden, seine Meinung darzustellen. Darum geht es diesem Veranstalter aber gar nicht. Dieser Veranstalter möchte provozieren und diese Provokationen, die müssen mittlerweile auch bei den Behörden, bei den Gerichten, die das zu bewerten haben, müssen mit einfließen in eine Bewertung. Wir haben hier einen Veranstalter, der bewusst beispielsweise auch Kinder in die Versammlung mitnimmt und wir als Polizei reagieren dann da sehr sensibel drauf, dass der Wasserwerfereinsatz eben nicht so erfolgte, wie er provoziert werden sollte, sondern dass wir einen Wasserregen eingesetzt haben und keine Wasserstöße. Das heißt also, dieser Veranstalter will provozieren und will diesen Staat herausfordern, nicht im Übrigen nur die Polizei, sondern auch die Behörden und die Gerichte, denn der Rechtsstaat wird nicht nur alleine von der Polizei repräsentiert.
Kann man das, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, mit den mitgebrachten Kindern, dass die Wasserwerfer heute eben auch deswegen nicht auf die Demonstranten gezielt haben? Also die Strategie war ja eher, sie, ich sag mal, zu nerven. Grund waren ja diese mitgebrachten Kinder in den vorderen Reihen. Kann man verhindern, dass wenigstens diese sich auf so Demonstrationen, von denen man das Gefahrenpotenzial inzwischen ja wirklich kennt, dass Kinder sich dort befinden?
Also hier sind zunächst einmal die Erziehungsberechtigten gefordert. Wenn die Aufrufe, die ich im Netz gelesen habe, keine Fake News sind, wurden bewusst Kinder mitgenommen, um eben den Polizeieinsatz zu erschweren. Es sind da Aufrufe gelaufen, wie dort, wo die roten Herzen als Luftballons sind, sind Kinder und dort werden die Wasserwerfer nicht eingesetzt werden. Sie merken also, dass hier also auch bewusst mit dem Kindswohl eine Provokation der Sicherheitskräfte einhergeht. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt nicht nur die Genehmigungsbehörden, nicht nur die Polizei, sondern die gesamte Gesellschaft muss sich mit diesem Veranstalter auseinandersetzen und zunächst erstmal muss sein Verhalten geächtet werden und dann müssen diese Verläufe auch genau ausgewertet werden.
Wie schon angesprochen, gab es in den letzten Wochen ja mehrere Demonstrationen. Vor einer Woche zum Beispiel erst die Demonstration in Leipzig. Damals hatte es starke Kritik an der Polizei gegeben. Da hieß es, die Polizei würde zu harmlos vorgehen, vor den Corona-Leugnern quasi in die Knie gehen. Heute hat man dann andere Bilder gesehen. Inwiefern hat die Kritik an vorherigen Einsätzen den heutigen vielleicht beeinflusst?
Also ich denke, dass die Polizei eine lernende Organisation ist, dass wir aus den Einsatzverläufen in diesem Jahr die Querdenken uns präsentiert hat, dass wir gelernt haben. Wir haben Veranstaltungen in Stuttgart gehabt, die sind reibungslos gelaufen. Da hat der Veranstalter akzeptiert, dass auf einem Messegelände demonstriert werden konnte. Da wurden auch die Masken aufgesetzt, da wurden auch die Abstände eingehalten. In Leipzig war es ganz anders. Die Polizei hatte vorgeschlagen, zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit auch auf einen Messeplatz zu gehen. Das hat der Veranstalter abgelehnt. Er wollte bewusst in die Enge der Stadt Leipzig gehen, um eben Bilder zu provozieren, die an die Montagsdemonstration vor 31 Jahren erinnern sollten. Und daraus haben wir als Polizei gelernt. Nicht, dass wir uns taktisch umgestellt haben, aber hier gab es auch ein Zusammenwirken mit den Anmelderbehörden, mit den Gerichten und mit der Polizei, die dann das umzusetzen hat, was die Gerichte auch möglich machen. Und das ist in erster Linie die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, aber auch die Auflagen durchzusetzen. Und das haben wir heute sehr deutlich gesehen, dass die Polizei das macht. Damit ist die Veranstaltung nicht gefährdet, aber wir wollen aber auch, dass das Recht zu seiner Gültigkeit kommt.
Da gab es, um nur noch mal zu der Kritik zurückzukommen, letzte Woche auch vor allem von der eher politisch linken Seite den Vorwurf, die Polizei gehe bei Demonstrationen zum Teil ungleich vor, ginge zum Beispiel deutlich härter bei linksextremen Krawallen vor. Wie beurteilen Sie diesen Vorwurf?
Also ich stelle fest, dass gerade über das Versammlungsrecht in der Beurteilung von Parteien, aber auch von anderen NGOs sehr viel Meinung und wenig Wissen vorhanden ist. Die Polizei schützt nicht eine Meinung, sondern sie gewährleistet die Versammlungsfreiheit, auf der eine Meinung präsentiert werden kann. Und das war auch genau in Frankfurt der Fall. Die Versammlung von Querdenken war genehmigt von der Behörde und da haben wir als Polizei den Auftrag, diese Versammlung zu schützen und Störungen zu vermeiden. Und die Sitzblockaden, die wir dann gesehen haben, richten sich dann gegen die Linken und da mussten wir einschreiten, damit die Versammlungsfreiheit durchgesetzt wird. Das ist eben dieses Spannungsfeld der Versammlungsfreiheit, die möglich machen soll, eine Meinung abzubilden und dass man auch sagen kann, wir können in Deutschland unsere Meinung sagen, aber wenn es darum geht, dass Auflagen damit verbunden sind, dass diese Auflagen auch eingehalten werden. Im Übrigen noch ein Reizwort, was ich noch sagen will, ist, was diese Versammlungen von Querdenken insbesondere auch kennzeichnen. Wir haben gerade bei diesen Veranstaltungen mehr Angriffe auf Vertreter der freien Presse als bei anderen Veranstaltungen. Mhm. Warum möchte dieser Veranstalter nicht, dass über seine Veranstaltung berichtet wird? Das wäre doch geradezu ein willkommenes Bild, das von seinen Versammlungen auch berichtet wird. Nein, er versucht es zu unterbinden, also geht es ihm um Provokation.
Jörg Radek, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, im Interview zu den Ereignissen heute bei den Demonstrationen in Berlin. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eigentlich dürfen Bundestagsabgeordnete bis zu 6 unangemeldete Besucherinnen und Besucher mit in den Bundestag nehmen. Diese Regel wurde heute aber ausgesetzt, aus Sicherheitsgründen. Und da verwunderte es schon, als im Netz ein Video auftauchte, das zeigt, wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf einem Flur des Bundestags von einer Frau lautstark angegangen, beleidigt und gefilmt wird. Inzwischen ist klar, mehrere Abgeordnete sind von mehreren Personen im Vorfeld der Abstimmung rund um das Infektionsschutzgesetz bedrängt worden. Die Frage bleibt jetzt, wie diese überhaupt ins Gebäude gekommen sind und welche Rolle die AfD dabei gespielt hat. Panayotis Gavrilis.
Er hat kein Gewissen, sagt eine Frau zu Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor einem Fahrstuhl mitten im Bundestag, wohl vor der Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz. Im Video entgegnet er ihr, ich vertrete meine Wählerinnen und Wähler und die möchten, dass ich heute zustimme. Sie können gerne demonstrieren, aber ich habe ein reines Gewissen, so Altmaier weiter, der anschließend im Fahrstuhl verschwindet.
Aufgeblasener kleiner Wannabe-König.
Die Frau, die hier zu hören ist und Altmaier bedrängt, trägt ein rotes Kleid, Maske unter der Nase und taucht auch in einem anderen YouTube-Video von heute auf. Es soll sich um eine rechte Aktivistin handeln. Sie ist offenbar Teil einer Besuchergruppe. Die Videoausschnitte legen nahe, dass die Besucherinnen und Besucher über Abgeordnete der AfD in den Bundestag reingekommen sind. Sie tragen Besucherausweise und erklären in einer anderen Sequenz, dass man über 2 Abgeordnete des Bundestages reingekommen sei. Die Gruppe trifft sich dabei mit AfD-Politikern und interviewt sie, lässt sich den Fraktionssaal der AfD zeigen oder hält sich im Büro von Udo Hemmelgarn auf.
Wir sind live hier immer noch im Büro von Herrn Udo Hemmelgarn, AfD, Mitglied des Bundestags, zusammen mit Daniela vom Team von Stefan Bauer. Wir haben es in die Heiligen Hallen geschafft.
Eine Anfrage zu den Vorfällen und den Gästen an das Büro des Abgeordneten Hemmelgarn blieb bisher unbeantwortet. Der Fraktionssprecher der AfD sagte unserem Hauptstadtstudio heute Nachmittag, die Vorwürfe seien nur via Twitter, noch nicht substanziell. Die Fraktion habe niemanden reingeschleust, aber er könne nicht für alle einzelnen Abgeordneten sprechen. Man habe noch nichts unternommen, um das aufzuklären. Die Fraktionsleitung der Grünen hatte indes ihre Mitarbeitenden per Mail gewarnt, sie sollten darauf achten, dass die Büroräume abgeschlossen seien, es befänden sich derzeit Personen im Haus, die fremde Büros betreten wollten. Normalerweise können Abgeordnete ohne namentliche Voranmeldung und ohne, dass Personalien festgestellt werden, bis zu 6 Gäste mit in den Bundestag reinnehmen. Heute galt diese Regelung ausnahmsweise nicht. Für den FDP-Politiker Konstantin Kuhle ist klar,
dass es hier zu einem bewussten Missbrauch des Sicherheitskonzepts gekommen ist. Das ist die Schuld der Fraktion, die das gemacht hat. Und die ersten Videos deuten ja dann ganz klar in Richtung AfD. Und das ist eine völlig neue Qualität der Missachtung der Grundregeln unserer Demokratie. Sowas geht einfach nicht.
So Kuhle gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Zu den Vorfällen mit Peter Altmaier sagte ein Sprecher des Bundestages auf Nachfrage, man gehe davon aus, dass die Frau als Gast eines Abgeordneten oder einer Fraktion ins Haus gekommen sei. Um welche Fraktion oder Partei es sich dabei handelt, sagte der Sprecher nicht. Wir gucken uns das an und prüfen den Vorgang, sagte er weiter.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis. Auch wenn in den USA die Demokraten über den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl jubeln, noch ist US-Präsident Donald Trump im Amt und scheint voller Tatendrang zu sein. Nach dem Verteidigungsminister feuerte er inzwischen auch den Chef der US-Behörde für Cybersicherheit. Der hatte Trumps Vorwurf, es habe Ungereimtheiten bei der Wahl gegeben, deutlich widersprochen. Das ist jedoch eher eine kleinere Nummer im Vergleich zu seiner Ankündigung, Truppen aus Afghanistan und dem Irak abziehen zu wollen, was für gemischte Reaktionen gesorgt hat. Katrin Brandt.
In den 14 Tagen seit der Wahl hat der Präsident mehrmals Golf gespielt, viel getwittert, ferngesehen und darüber nachgedacht, den Iran anzugreifen. Letzteres weiß die Öffentlichkeit, weil die New York Times darüber berichtet hat, dass es vorige Woche ein Treffen im Weißen Haus gab, bei dem ernsthaft über Trumps Idee gesprochen wurde. Das empört Senator Chris Coons, ein Demokrat aus Delaware.
These are the sorts of things that should not be done in the midst of a transition.
Das sind genau die Dinge, die mitten in der Übergangsphase nicht getan werden sollten, sagte Coons bei PBS. Könnte schließlich sein, dass sie zu einer größeren Krise führen. Den Militärschlag gegen den Iran haben Trumps Berater ihm offenbar ausgeredet. Aber das Beispiel zeigt, Trump ist nicht nur nicht bereit, seine Niederlage einzugestehen, er will vielmehr nochmal richtig durchregieren. Gestern verkündete Christopher Miller, der amtierende Verteidigungsminister, dass die USA über 2000 Soldaten aus Afghanistan und dem Irak abziehen werden.
By January 15th, our forces, their size in Afghanistan will be 2500 troops.
Am 15. Januar wird die Truppenstärke in Afghanistan bei 2500 Soldaten liegen, sagte Miller, ebenso im Irak. Trump hat damit Wahlkampf gemacht, dass er die USA aus Kriegen und Konflikten heraushalten und ihre Soldaten zurückholen will. Dieser Vorstoß allerdings fliegt Trump gerade um die Ohren. Selbst sein verlässlichster Partner, Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat, wurde sehr deutlich.
A rapid withdrawal.
Ein schneller Rückzug von US-Truppen aus Afghanistan würde unseren Verbündeten schaden und die Leute erfreuen, die uns übel wollen.
The people who wish us harm.
Auch ganz im Norden und ganz im Süden der USA versucht Trump, Fakten zu schaffen. An der Grenze zu Mexiko treibt er das Mauerbauprojekt voran, wohl wissend, dass Joe Biden versprochen hat, seine Regierung will nicht weiterbauen.
There will not be another foot of wall constructed on my administration.
Und so wird jetzt zum Beispiel in Arizona gebaggert und gemauert, solange es noch geht.
And every single day.
Jeden Tag macht das Heimatschutzministerium weiter und sprengt diese wilden Berge, um Platz zu schaffen für eine Mauer, die wahrscheinlich nie gebaut wird,
sagte Laken Jordal vom Zentrum für biologische Vielfalt in Tucson, jetzt im Sender NPR. Das Ministerium allerdings will bis zum Jahresende noch über 700 Kilometer Mauer fertigstellen. Ganz im Norden will Trump der Öl- und Gasindustrie freie Bahn verschaffen. In Alaska können Unternehmen nun ihre Wünsche anmelden, wo im nationalen Naturschutzgebiet sie gerne bohren möchten. Dass er dort den Umweltschutz zurückgedrängt hat, darauf ist Trump besonders stolz.
No president could get it approved. I got it approved.
Kein Präsident hat das genehmigt bekommen, außer mir, sagte er im Wahlkampf. Im geschützten Regenwald von Alaska, im Tongass National Forest, hat Trump schon vor der Wahl die Erlaubnis erteilt, Bäume zu fällen und Straßen zu bauen. Joe Biden wird nicht alle dieser Entscheidungen zurückdrehen können, wenn ihm die Mehrheit im Senat fehlt. So oder so, Trump wirft ihm Steine in den Weg und sorgt dafür, dass sein Name im Gespräch bleibt.
Katrin Brandt war das und nun weitere Berichte in aller Kürze. In Berlin kommen die Truppenabzugspläne von Donald Trump eher nicht gut an. Kai Küstner.
Auch in seinen letzten Amtswochen stößt Donald Trump die Verbündeten vor den Kopf. Aus ihrem Unmut über die US-Entscheidung macht die Bundesregierung jedenfalls kein Geheimnis. Ohne Not sollten wir nicht zusätzliche Hürden aufbauen, die ein überstürzter Abzug aus Afghanistan ganz sicher zur Folge haben würde, warnt Außenminister Heiko Maas und meint damit insbesondere die vor kurzem begonnenen Friedensgespräche zwischen den Taliban-Extremisten und der afghanischen Regierung. Ohne eine ausreichende Truppenzahl könnte der Druck auf die Islamisten schwinden, sich zu bewegen, so die Befürchtung. Ob die Bundeswehr in Nordafghanistan bleiben kann, wenn sich ab Mitte Januar nur noch 2500 US-Truppen im Land befinden, ist zumindest ungewiss. Stellen die USA etwa im Ernstfall keine Luftunterstützung mit Kampfjets mehr zur Verfügung, wäre die Sicherheit der deutschen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan nicht mehr zu garantieren. Daher versucht man nun auszuloten, welches Material die abziehenden US-Soldaten mit nach Hause nehmen und welche Art diejenigen sind, die bleiben. Wenn das 2500 Sanitätskräfte sind, wird es nicht möglich sein, den Auftrag wahrzunehmen, so drückt es überspitzt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums aus.
Laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks gibt es bei der Qualitätskontrolle von Corona-Antigen-Schnelltests bislang kaum unabhängige Überprüfungen. Ann-Kathrin Wetter.
Auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, finden sich nach BR-Recherchen gerade erst gegründete Unternehmen und viele, die ihr Geld bisher ganz anders verdient haben. Mit der Reinigung von Tankwagen oder dem Verkauf von bedruckten Badeschuhen für Werbezwecke zum Beispiel. Was beim BfArM wirkt wie eine Liste mit behördlich überprüften und quasi offiziell genehmigten Tests, ist lediglich eine auf Herstellerangaben beruhende Marktübersicht. Tatsächlich werden Antigen-Schnelltests standardmäßig von keiner unabhängigen Stelle überprüft, bevor sie auf den Markt kommen. Selbst die CE-Zertifikate stellen sich die Hersteller selbst aus. Das Bundesgesundheitsministerium teilt auf BR-Anfrage mit, das Verfahren beruhe auf den derzeit geltenden europäischen und nationalen Regeln für In-vitro-Diagnostika, zu denen die Antigen-Tests gehören. Unabhängige Überprüfungen der Herstellerangaben seien dabei nicht vorgesehen. Derzeit sei ein Konzept in Arbeit, um nach und nach alle Herstellerangaben zu überprüfen. Achim Kessler, der gesundheitspolitische Sprecher der Linken im Bundestag, sagte dem BR, die Bundesregierung habe es verschlafen, Antigen-Schnelltests wissenschaftlich fundiert zu überprüfen. Er fordert, Unternehmen müssten aussagefähige Studien nachreichen.
Laut den Ergebnissen der 10. Leipziger Autoritarismusstudie sind rechtsextreme Einstellungen in Deutschland weiterhin verbreitet. Isabel Reifenrath.
Der Aussage, dass Ausländer nur nach Deutschland kommen, um unseren Sozialstaat auszunutzen oder dass es durch Ausländer eine gefährliche Überfremdung gibt, stimmten rund 7% weniger der Befragten zu als noch im Jahr 2018. Es sind aber noch immer 16,5%, im Osten sogar jeder Dritte. Auch Antisemitismus und Verschwörungstheorien sind in Ostdeutschland laut der Studie der Universität Leipzig deutlich verbreiteter als in Westdeutschland. Fast jeder 10. der Befragten sei hier verfestigt rechtsextrem eingestellt. Knapp 10% mehr als noch vor 2 Jahren. Leicht rückläufig ist laut der Studie die Abwertung von Muslimen und Juden. Aber auffällig, fast jeder 2. stimmte Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie zu. Der Glaube an solche Mythen wirke als eine Art Einstiegsdroge für ein antimodernes Weltbild, so die Studienmacher. Bei der Leipziger Autoritarismusstudie wurden rund 2500 Menschen befragt. Sie wird alle 2 Jahre durchgeführt und zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung veröffentlicht.
In München hat die Gläubigerversammlung in Bezug zum Bezahldienstleister Wirecard begonnen. Margit Siller.
Gerade einmal 74 Teilnehmer zählte das Amtsgericht München. Angereist waren vor allem Anwälte, die die Interessen von Banken und Fonds sowie von geschädigten Anlegern vertreten. Laut oder aggressiv wurde niemand, so wird berichtet. Die Medien mussten draußen bleiben. Angemeldet wurden bislang Forderungen über knapp 12,5 Milliarden Euro. Doch das ist nur eine Momentaufnahme, es könnten noch Milliarden obendrauf kommen. Durch Verkäufe konnte der Insolvenzverwalter der Wirecard AG bislang gut 500 Millionen Euro erlösen. Die Banken hätten nun klares Übergewicht im Gläubigerausschuss, kritisieren die Rechtsanwälte geschädigter Aktionäre. Sie äußern sich empört und fassungslos darüber, dass die Banken bereits signalisiert hätten, die Ansprüche der Kleinanleger im Insolvenzverfahren nicht anzuerkennen. Aktionäre können im Betrugsfall Schadensersatz geltend machen, das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Andere Urteile sehen das anders und darauf berufen sich die Banken mit diversen Gutachten. Das Insolvenzverfahren dürfte sich über viele Jahre hinziehen und das Schwierigste dürfte sein zu prüfen, wer welche Ansprüche zu Recht geltend machen kann.
Und an der Börse zeigen sich die Anleger angesichts der positiven Impfstoffmeldungen der vergangenen Wochen weiterhin optimistisch. Volker Hirt.
Der DAX blieb auch nach dem Computerhandel auf einem hohen Niveau, gab ein bisschen nach, aber er ist stabil über der Marke von 13.000 Punkten, knapp unter 13.200 am Ende des Tages. Das ist erstaunlich in dieser extremen Wirtschaftslage. Kaum eine Prognose ist wirklich positiv. Wie auch, die Wirtschaftsleistung in Deutschland wird in diesem Jahr dramatisch sinken, aber im kommenden Jahr steigen. Und nur um das geht's beim Optimismus der Anleger. befeuert vom Impfstoff. Ohne den wäre die Hoffnung gleich null. Mögen viele vornehmlich nur vom Mainzer Unternehmen BioNTech und der Kooperation mit Pfizer sprechen, es gibt zig Anbieter weltweit, die schon jetzt und erfolgreich die Bevölkerung vieler Nationen mit dem Impfstoff versorgen. Im Zusammenhang mit den europäischen Herstellern macht VacuTech wieder mal einen großen Sprung. Das Unternehmen stellt Thermocontainer und Behälter her, mit denen Impfstoffe über Tage mit bis zu minus 70 Grad transportiert werden können. Die Aktie zeigt sich als Corona-Rakete. Der Wert der VacuTech-Aktien hat sich seit Anfang September verdoppelt. Auch Pfizer-Aktien haben heute um 1,5% zugelegt, genauso wie die von BioNTech. Im DAX waren heute besonders Immobilienwerte gefragt. Deutsche Wohnen plus 4%, Vonovia plus 2,5%. Die Verlierer waren Beiersdorf, MTU Aero und Merck. Der Euro kostet gegenüber gestern kaum verändert 1,1866 Dollar und die Feinunze Gold ein bisschen weniger, 1.580 Euro.
Die Börse von Volker Hirt. 18,9 Millionen Tonnen. So hoch war der Verpackungsabfall in Deutschland 2018 laut Umweltbundesamt. Umgerechnet sind das 227,5 Kilogramm pro Kopf. In Corona-Zeiten dürfte der nicht gerade gesunken sein. Um Kontakte zu vermeiden, bestellen viele Menschen derzeit Sachen lieber online. Und will man Restaurants unterstützen, hat man derzeit nicht mal eine Wahl. Seit 2019 gilt ein neues Verpackungsgesetz und das richtet sich vor allem an Online-Händler, an Hersteller und an Unternehmen. Jetzt, nach fast 2 Jahren, hat das Umweltbundesamt eine erste Bilanz gezogen. Johannes Kuhn berichtet.
Der Verpackungsmüll wächst, aber auch das Recycling-System macht Fortschritte. Gunda Rachut spricht sogar von einer Trendwende. Sie steht der Stiftung vor, die für die zentrale Stelle Verpackungsregister verantwortlich ist.
Wir haben mittlerweile 200.000 Hersteller im Register. Wir haben knapp 6.000 Ordnungswidrigkeiten, die wir in den letzten 2 Jahren entweder an die Ordnungsbehörden abgegeben haben oder die zur Abgabe bereitstehen.
Unternehmen, die in Deutschland Verpackungen in den Verkehr bringen, müssen sich an den Entsorgungskosten beteiligen, konkret durch Lizenzzahlungen an die dualen Systeme. Das Verpackungsregister soll sicherstellen, dass Verweigerer auffliegen und dann auch für diese Ordnungswidrigkeit zur Rechenschaft gezogen werden. 80-90% der erfassten Verpackungen gehen ins Recycling, werden also nicht verbrannt. Bei Kunststoffverpackungen ist eine feste Quote festgelegt, die derzeit bei knapp unter 60% liegt. Insgesamt wächst das Volumen, einerseits durch Serviceverpackungen wie To-Go-Boxen in der Gastronomie, vor allem aber durch den Onlinehandel.
Wir gehen tatsächlich fachlich von einem sogenannten Sperrklinkeneffekt aus. Also wir gehen davon aus, dass es nie wieder so ganz zurückgehen wird, sondern dass es auf einem erhöhten Niveau bleibt,
prognostiziert Rachut. Allerdings findet Onlinehandel auch dezentralisiert statt, auf digitalen Marktplätzen. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamts, bilanziert:
Umweltgesetze, die gelten natürlich auch auf digitalen Marktplätzen, eBay, Amazon und viele andere. Und sie müssen dort durchgesetzt werden. Das klappt, wie wir sehen aus den Daten, nicht immer besonders gut, weil es bisher keine gesetzlich normierte Prüfpflicht für solche digitalen Marktplätze im Verpackungsgesetz gibt.
Messner fordert hier Nachbesserungen. Online-Plattformen müssten verpflichtet werden, die Teilnahme ihrer Händler am dualen System zu überprüfen. Zuletzt fielen in Deutschland pro Kopf jährlich fast 230 Kilogramm Müll an. Dass der Teil, der im gelben Sack oder in der gelben Tonne lande, ohnehin verbrannt werde, sei eine Mehr, so Messner. Wahr sei allerdings, dass das Sortieren häufig nicht klappe.
Wir müssen leider feststellen, dass 40-50% dessen, was in der gelben Tonne, im gelben Sack, in der Wertstofftonne landet, das sind keine Wertstoffe. Das sind Bioabfälle, das sind Restmüllabfälle und da geht uns viel verloren.
Der beste Verpackungsabfall sei dennoch der, der gar nicht entstehe. Der zweitbeste Weg sei Mehrweg und wenn das nicht möglich sei, käme es auf die Zusammensetzung des Materials an.
Wir sehen hier immer neue Verpackungen, die durch komplizierte Vermischungen von Materialien entstehen, die dann nicht mehr entmischt werden können. Und somit ist ein hochwertiges Recycling teuer, aufwendig oder gar nicht mehr möglich.
Einige Trends zeigen also durchaus weg vom Ziel der Nachhaltigkeit. Zum Beispiel geht der Mehrweganteil bei Getränkeverpackungen seit Jahren zurück und liegt inzwischen bei nur noch 40%. Wie die Welt berichtet, will das Bundesumweltministerium deshalb die Pfandpflicht für Einweggetränke verschärfen. Ab 2022 soll bei Einweggetränkeverpackungen nicht mehr der Inhalt, sondern das Verpackungsmaterial ausschlaggebend dafür sein, ob ein Kunde Pfand zahlen muss.
Gestern gab es im Kanzleramt den Autogipfel. Die wichtigsten Ergebnisse waren dabei aber schon vorab bekannt geworden. Zum Beispiel die Verlängerung der Kaufprämie für Elektroautos. Doch beim Gipfel selbst kam noch ein weiteres Thema zur Sprache, was der Autoindustrie ein Dorn im Auge ist. Die geplante Euro-7-Norm auf EU-Ebene, die ab 2025 gelten soll. Bei der Abgasnorm geht es um strengere Grenzwerte für Autos mit Verbrennungsmotor. Die Autoindustrie fürchtet dramatische Absatzeinbrüche und geht deshalb schon jetzt in die Offensive. Peter Kapern berichtet.
Die Automobilbranche ist in Aufregung und ein Teil des Europaparlaments ist fassungslos. Ursache der Reaktionen sind die Vorarbeiten der EU-Kommission für die neue Euro-7-Norm, die ab 2025 gelten soll.
Fakt ist, dass so eine ganze Branche in Deutschland an die Wand gefahren wird,
sagt Markus Pieper, CDU-Abgeordneter im Europaparlament. Und er meint die deutsche Automobilbranche. Deren Verbandspräsidentin Hildegard Müller assistiert, die Einführung der Euro-7-Norm komme einem Verbot des Verbrennungsmotors ab 2025 gleich. Während Jutta Paulus, Mitglied der Grünen-Fraktion im Brüsseler Parlament, die Aufregung nicht teilen mag.
Aus meiner Sicht handelt es sich hier um eine Kampagne der Autobauer.
Ab 2025 soll in der Europäischen Union für Pkw die neue Euro-7-Norm gelten. Sie wird den Schadstoffausstoß von Autos mit Verbrennungsmotor noch weiter absenken. Die Frage ist allerdings, wie weit kann man das Schadstofflimit reduzieren? Um diese Frage zu beantworten, hat die EU-Kommission ein Gremium unabhängiger Wissenschaftler damit beauftragt, unterschiedliche Szenarien zu entwickeln. Welche Folgen hätten unterschiedlich niedrige Schadstoffgrenzen? So lautete die Frage, die sie beantworten sollten. Drei solcher Szenarien hat das CLERV-Konsortium, so der Name der Wissenschaftlergruppe, daraufhin entworfen. Doch wie die Stuttgarter Zeitung berichtete, sollten sie dann bei einer Präsentation in der EU-Kommission nur eines dieser Szenarien präsentieren, nämlich das mit den schärfsten Vorgaben. Die Order sei, so sagt einer der beteiligten Wissenschaftler, von ganz oben aus der Kommission gekommen. Und dort ist EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans für den Green Deal zuständig. Markus Pieper.
Also wir verstehen das nicht, warum das jetzt so engstirnig und ideologiegeleitet ist.
Die Automobilbranche fürchtet, dass die in dem Szenario verwendeten Werte nun zur neuen Zielmarke der EU-Kommission für die Entwicklung der Euro-7-Norm werden. Für den Ausstoß von Stickoxid würde das ein Limit von 10 bis 30 Milligramm pro gefahrenem Kilometer bedeuten. Und zwar völlig unabhängig von der Fahrsituation. Also auch, wenn ein Auto mit einem kalten Dieselmotor im tiefsten Winter einen Anhänger einen Berg hochzieht. Diese Werte halten Wissenschaftler, die dem CLERV-Konsortium angehören, für technisch schlichtweg nicht erreichbar. Deshalb ihre Schlussfolgerung, wer solche Abgaswerte anpeilt, der will in Wahrheit den Verbrennungsmotor durch die Hintertür verbieten. Der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper.
Würde diese Euro-7-Vorgabe Realität, dürften in 5 oder 6 Jahren keine konventionellen Motoren mehr produziert werden. Das wäre eine Zerschlagung auch der Motoren- und Komponentenindustrie und zwar ohne ökologischen Mehrwert.
Weil, wie Markus Pieper vorrechnet, Elektroautos eine schlechtere CO2-Bilanz hätten als jene modernsten Dieselfahrzeuge, die nach der Einführung einer solchen Euro-7-Norm nicht mehr gebaut werden dürften. Die grüne Abgeordnete Jutta Paulus hingegen verweist darauf, dass der Einsatz der AdBlue-Technologie längst nicht ausgereizt sei. Verbrennungsmotoren könnten also die neue Euro-7-Norm durchaus erreichen. Und damit wäre dann ein großer Fortschritt beim Gesundheitsschutz erreicht.
Fakt ist, wir haben 400.000 vorzeitige Todesfälle in der Europäischen Union, die mit Luftverschmutzung zusammenhängen. Und Stickoxide sind nun mal leider dafür bekannt, dass sie sehr stark lungenschädigend sind.
Im kommenden Jahr wird die EU-Kommission ihren Vorschlag für die neue Euro-7-Norm präsentieren.
2 gegen 25, das war so ein bisschen der Eindruck der vergangenen Tage beim Thema EU-Haushalt. Polen und Ungarn hatten den blockiert, da sie mit einem Mechanismus nicht einverstanden sind, der Fördergelder von der Rechtsstaatlichkeit des Mitgliedslandes abhängig macht. Dafür hatten die Länder viel Kritik geerntet. Heute ist ihnen aber Sloweniens Ministerpräsident zur Seite gesprungen. Clemens Ferencotte berichtet.
Sloweniens Ministerpräsident Janez Janša hat der EU im Umgang mit Polen und Ungarn vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen. In einem Schreiben an EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte Janša, zahlreiche Medien und, Zitat, einige politische Gruppierungen im EU-Parlament drohten offen damit, das Instrument, das fälschlicherweise Rechtsstaatlichkeit genannt werde, einzusetzen, um einzelne EU-Mitgliedstaaten mit Mehrheitsbeschluss zu disziplinieren. Konflikte über die Frage, ob Mitgliedstaaten gegen das Gebot der Rechtsstaatlichkeit verstießen, könnten nur von einem unabhängigen Gericht entschieden werden, nicht aber, Zitat, von einer politischen Mehrheit in irgendeiner anderen Institution. Ministerpräsident Janzer war zwischen 2004 und 2008 sowie 2012 und 2013 bereits Regierungschef Sloweniens, wurde wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt, die später vom obersten Gerichtshof des Landes aufgehoben worden war. Er gilt als enger politischer Verbündeter des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der sich im slowenischen Wahlkampf für Janzer deutlich eingesetzt hatte. Seit März 2020 ist der rechtspopulistische Regierungschef wieder im Amt. Das vierseitige Schreiben zugunsten Ungarns und Polens, das in Kopie auch an Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs versandt wurde, stieß in den Reihen der slowenischen Oppositionsparteien auf scharfe Ablehnung. Mate Vatovic von der Partei Die Linke. Herr Janša hat wieder einmal gezeigt, dass er ein Schädling ist. Er schadet dem Ansehen der Republik Slowenien im Ausland und er schadet den Interessen der Bürgerinnen und Bürger Sloweniens. Mit diesem Brief hat er noch einmal gezeigt, dass sein Hauptanliegen darin besteht, den Interessen seiner Paten von der extremen Rechten in der EU zu dienen. Auch Koalitionspartner des slowenischen Ministerpräsidenten distanzierten sich von dem Schreiben. Der Brief Janzas spiegele dessen persönliche Meinung wider, nicht aber die Haltung der Regierung, so Matej Tonin von der Partei Neues Slowenien. Bereits unmittelbar nach den US-Wahlen hatte Janša für großes Aufsehen mit einem Glückwunsch-Tweet an Donald Trump gesorgt, indem er zur Wiederwahl gratulierte. Ungarns Oppositionsparteien veröffentlichten in Budapest inzwischen ein gemeinsames Schreiben an die EU-Spitzenvertreter in Brüssel. Viktor Orban und seine Regierung sprechen nicht für ganz Ungarn. Die Orban-Regierung handle gegen die Interessen und berechtigten Erwartungen der europäischen und ungarischen Bevölkerung.
Krieg sei der Inbegriff der Hölle für alle Beteiligten. Das hatte der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed im vergangenen Jahr gesagt, als er den Friedensnobelpreis bekam. Unter anderem für sein Abkommen mit dem verfeindeten Eritrea. Für viele Menschen in der äthiopischen Region Tigray dürften die vergangenen Tage und Wochen eben dieser Inbegriff der Hölle gewesen sein. Denn Abiy Ahmed lässt die Region bombardieren. Und viele Menschen fliehen jeden Tag, wie Bettina Rühl berichtet.
Ein Mann trägt sein schlafendes Kind auf dem Arm. Andere haben ein paar Bündel dabei. Habseligkeiten, die sie aus ihrem alten Leben in Tigray retten konnten, der nordäthiopischen Region jenseits der Grenze. Tausende sind in den vergangenen Tagen hier im Sudan angekommen, im Flüchtlingslager Hashaba. Viele wirken verstört und verloren, wie sie sich ihren Weg zwischen den anderen Flüchtlingen suchen, die auf dem Boden sitzen und sich ausruhen, Orientierung suchen. Der Tigrayer Timon Abra hat es mit seiner ganzen Familie hierher geschafft. Er erzählt von den Angreifern, vor denen sie flohen. Diese Leute kommen mit Messern und Stöcken, um Zivilisten anzugreifen. Hinter ihnen steht die äthiopische Armee mit ihren Panzern. Die Messer und Stöcke sind nicht das eigentliche Problem, sondern die Panzer. Sie haben geschossen und unser gesamtes Dorf niedergebrannt. Sie hatten es besonders auf diejenigen abgesehen, die einen Laden hatten, ein Einkommen. Wir haben unser Geschäft zurückgelassen, haben unseren ganzen Besitz aufgegeben und sind hierher gekommen in den Sudan. Jetzt sind wir hier, warten auf irgendeine Lösung. Die Kämpfe in seiner nordäthiopischen Heimatregion Tigray haben Anfang November begonnen. Der Konflikt hatte schon seit Monaten geschwelt und fing im Sommer an, sich zu verschärfen. Da hatte die äthiopische Regierung unter Abiy Ahmed die anstehende Parlamentswahl auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben, unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Die in Tigray regierende sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF sprach Abiy daraufhin seine Legitimität ab, ignorierte das Verbot von Wahlen und ließ in Tigray im Alleingang abstimmen. Die Regierung, die daraus hervorging, erkannte Abiy seinerseits nicht an. Die UNO befürchtet nun eine massive humanitäre Krise, falls die Kämpfe weiter eskalieren. Baba Baloch ist Sprecher des UN-Hilfswerks für Flüchtlinge in Genf. Im Moment kommen täglich etwa 4.000 Flüchtlinge aus Äthiopien im Sudan an. Sie sind verstört und verängstigt und erzählen, dass sie vor heftigen Kämpfen geflohen sind und dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Kämpfe bald aufhören. Unsere Sorge ist, dass noch deutlich mehr Flüchtlinge im Sudan ankommen. Bis jetzt haben wir mindestens 27.000 registriert. Es könnten 30.000 werden oder mehr.
It could reach 30.000 and beyond.
Außerdem könnten Tausende weitere Menschen innerhalb der Region Tigray vertrieben werden. Dort sind sie für die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen noch viel schwerer zu erreichen als im Sudan.
Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau. Heute kommt die von Michael Hesse.
Es geht um die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes durch Bundestag und Bundesrat und damit verbundenen Demonstrationen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Weiteres Thema: US-Präsident Trump will Truppen auf Afghanistan abziehen. Wieder haben Zehntausende gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Und nicht wenige vergleichen das am Mittwoch verabschiedete Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933. Welch furchtbar dumme Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus, stellt die Taz zum ersten Thema fest und unterstreicht die Motive. Sie demonstrieren für einen Staat, der die Schwächsten nicht schützen, sondern verrecken lassen soll. Für einen Staat, der menschliches Leben in Lebenswertes und Nicht-Lebenswertes unterteilen soll. Die Frankfurter Rundschau dagegen meint, gerade jetzt müssen Demokratinnen und Demokraten laut und deutlich sagen, der deutsche Parlamentarismus hat ein Stück Demokratie aufgegeben. Mit der Zustimmung zum überarbeiteten Infektionsschutzgesetz hat er sich selbst gefährlich geschwächt. Die neue Presse aus Coburg erkennt mehr Kritiker als Demonstranten. Nur weil es rechtsstaatlich einwandfrei ist, muss es nicht richtig sein. Deshalb ist sachliche Kritik wichtig. Sie wird übrigens nicht nur von denen geübt, die auf der Straße demonstrieren. Die Nürnberger Nachrichten führen an, dass Tausende von Menschen in Berlin gegen das neue Gesetz demonstrieren, ist ihr gutes Recht. Und ein Beweis für die lebendige Demokratie. Dass sie das ohne Masken und unter Umgehung der Abstandsregeln tun, zeigt aber leider auch, viele von ihnen, die andauernd über die Verletzung ihrer Rechte klagen, halten sich selbst nicht an geltende Bestimmungen. Themenwechsel. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit verringert der US-Präsident die Truppenstärke in Afghanistan. Die Märkische Oder-Zeitung glaubt den Grund hierfür zu kennen. Auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft will Trump ein altes Wahlkampfversprechen einlösen und einen Großteil der US-Truppen nach Hause holen. Dass ihm dies bislang entgegen aller Ankündigungen nicht gelungen ist, muss ihm wie ein Stachel im Ego stecken. Die Süddeutsche Zeitung befürchtet, US-Präsident Donald Trump will die afghanische Konstruktion nun zum Einsturz bringen, ohne dass er zuvor den Abwägungsprozess zu Ende geführt hat oder eine politische Abzugsvereinbarung als Voraussetzung für die Reduzierung vorweisen kann. Der Friedensprozess mit den Taliban stockt. Ziehen die USA dennoch ab, werden die Taliban für ihre destruktive Haltung belohnt und bestärkt in der alten afghanischen Gewissheit, dass die Fremden zwar über die Uhr, sie selbst aber über die Zeit verfügen.
Danke, Michael Hesse, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Nach den Nachrichten geht es weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Morgen früh, dann mit den Informationen am Morgen, geht es weiter. Dort im Interview SPD-Politiker Martin Schulz zum Thema EU und Rechtsstaatlichkeit. Außerdem Linksparteipolitikerin Petra Pau zur Reform des Infektionsschutzgesetzes. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.